Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und getreu dem Motto, wie heißt es, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, lassen wir heute im Online-Talk mal Bilder sprechen, wie immer das auch im Radio gehen mag.
Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt, ob wir diesen Medienbruch hinbekommen. Aber Herr Pähler, ich würde gesagt, lass uns doch über Bilder sprechen, genauer gesagt über Fotografie.
Auch gut, würde ich sagen, denn damit sind wir ja hier in Köln zurzeit auch gerade wirklich in bester Gesellschaft. Denn noch bis Sonntag findet ja hier die Fotokina, die weltgrößte Fotomesse, statt, auf der sich ein internationales Publikum die jüngsten Entwicklungen, da gibt es glaube ich ziemlich viel zu sehen, der Fotobranche anschaut.
Dabei geht es in diesem Jahr nicht so sehr darum, wer am meisten Pixel bietet oder das längste Objektiv. Naja, vielleicht auch ein bisschen dazu.
Vielleicht ein
aber bisschen. Der neue Trend sind aber auch Hybridgeräte. Das heißt, so eine Mischung aus Kamera und Smartphone mit direkter Internetanbindung. Das Foto wird irgendwie doch so ein bisschen zum Volkskommunikationsmittel. Das Mittagessen packen wir visuell auf Twitter und verteilen es dort. Schnappschüsse mit Freunden werden per WhatsApp verschickt oder auch auf Facebook an alle gepostet.
Das Ergebnis kennen wir, glaube ich, alle. Es ist irgendwie doch eine regelrechte Bilder. Flut, die immer größer und größer wird. Doch nicht nur die Menge der Fotos ist heute irgendwie anders als früher. Auch die Art, wie wir fotografieren, hat sich, glaube ich, gewandelt. Und genauso auch die Art und Weise, wie wir die Bilder nutzen, konsumieren und verbreiten. Und einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat, tada, das Internet.
Wie das Netz die Fotografie verändert, ist deshalb heute unser Thema und Online-Talk. Herr Pähler, was ist eigentlich so das letzte Ding, was du fotografiert
hast? Also das allerletzte
Ding. Was hattest du das letzte Mal vor deiner Linse?
Gestern Abend habe ich weil ich Instagram testen wollte, die Stehlampe in unserem Wohnzimmer fotografiert. Davor allerdings, also das einzige Fotoobjekt zurzeit ist eigentlich seit einem Jahr meine kleine Tochter, die ich irgendwie ständig rauf und runter fotografiere und dann natürlich die Daten einfach alle auf Festplatte lege und mir nie wieder angucke. Aber egal, es macht Spaß. Und du? Hast du mich gerade fotografiert?
Nee, ich habe mein Smartphone rausgeholt und habe mal geguckt, was das letztes im Fotostream ist. Und das ist tatsächlich das Foto. Ich zeig's mal kurz. Das ist ein Angeberfoto. Und zwar, da war ich doch vorletzte Woche am See in Brandenburg, habe da meinen Fuß hochgelegt und Sonnenschein, während Restdeutschland schon gefroren hat.
Ich habe übrigens gerade gelogen, mein letztes Foto waren sogar zwei. Da habe ich nämlich zwei unserer Gäste, die hier bei uns in Köln sitzen, gerade fotografiert. Da warst du kurz raus. Hatte ich ganz verdrängt, aber das ist eine perfekte Überleitung. Ich lobe mich ungern selbst. Zu unseren Gästen, die wir uns eingeladen haben für diese heutige Sendung. Wir wollen ja sprechen, wie das Netz die Fotografie verändert. Das ist unser Thema. Und unsere Gäste haben dementsprechend alle etwas mit Fotografie zu tun. So auch Christian Rolfes. Er ist Fotograf und wurde vom Art Directors Club Deutschland als Talent des Jahres 2011 ausgezeichnet. Hallo Christian.
Hallo.
Was war denn dein letztes Foto?
Mein letztes Foto, müsste ich mal nachgucken. Also es war auf jeden Fall auf dem Smartphone. Wir machen ja keine Werbung hier.
Nein.
Ist es schon das Fünfer?
Nein. Das letzte Foto, was ich gemacht habe, ist sogar ein bisschen länger was her. Das ist letzte Woche Mittwoch gewesen, als ich einen Vortrag in der Fachhochschule Düsseldorf
gehalten habe. Ist das nicht ein bisschen wenig Output für einen Fotografen?
Naja, ich meine, ich habe den ganzen Tag mit Fotos zu tun. Da ebbt das ein bisschen ab.
Okay.
Da macht man wirklich nur noch in besonderen Momenten Fotos oder ballert los, wenn man einen Job hat.
Das ist ein spannender Aspekt, den vertiefen wir auf jeden Fall später noch.
Bei uns ist außerdem ein Mann, bei dem die Fotos von Christian Rolfes theoretisch auch an der Wand hängen könnten, in seinem Museum, nämlich Werner Lippert, Direktor des NRW-Forums in Düsseldorf und Kenner der Fotoszene. Werner, schön, dass du auch bei uns bist.
Schönen guten Morgen, Daniel. Ja, leider haben wir uns mit Christian Rolfes nicht einigen können, wie die Fotos an die Wand kommen. Aber ansonsten hast du recht, haben wir natürlich immer hunderte von Fotos an der Wand.
Was hast du zuletzt fotografiert?
Ich habe zuletzt unseren Aufbau der Rankin-Ausstellung fotografiert und dann natürlich direkt auf unserer Facebook-Seite gepostet.
Über die Ausstellung sprechen wir natürlich auch später noch, würde ich sagen.
Bei uns Online-Talk ist außerdem André Krüger, den man im Netz eigentlich nur oder fast nur unter dem Namen Bosch kennt. Und obwohl er eigentlich gar kein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, richtiger Fotograf ist, sehen trotzdem jeden Tag etwa 40.000 Menschen seine Fotos. Wie er das macht, verrät er uns gleich, aber erstmal auch dir herzliches Willkommen.
Hallo und guten Tag.
Und was war dein letztes Foto?
Ich habe hier in dem wunderschönen Studio hier einen Gang fotografiert und das sieht so ein bisschen so aus, als wäre Thomas Dehmann vor kurzem hier gewesen.
Welchen Filter hast du drüber gelegt?
Gar keinen.
Okay.
Oh, pur.
Über die Fotos, mit denen sich Menschen sich in sozialen Netzwerken präsentieren und was das wiederum über sie sagt, darüber kennt sich Profiler Gentin Kicks Gani Braske aus und sie ist auch bei uns. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was war dein letztes Foto?
Bitte Ruhe, Sendebetrieb. Ein rotes Schild, was ich gleich bei Instagram hochgeladen habe.
Sehr schön, sehr schön. Und wir wollen natürlich auch wissen, wir haben ja vorhin schon eingangs drüber gesprochen, über die Fotokina. Welchen heißen Scheiß die Fotobranche eigentlich in diesem Jahr auf der Fotokina präsentiert hat. Und das verrät uns Ronny Hendricks. Er ist bei uns auch hier quasi direkt von der Messe ins Studio gekommen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen euch auch.
Jetzt fragen wir natürlich auch dich nach deinem letzten Foto, wobei du jetzt nicht das nennen darfst, was ich vorhin mit deinem Smartphone von dir aufgenommen habe, sondern das, was du selbst aufgenommen hast, bitte.
Das war ein Foto von diesem wunderschönen Gebäude, wo wir ja gerade drin sitzen.
Okay, jetzt haben wir wirklich auch genug Werbung für sozusagen unsere Rundfunkanstalt gemacht. Die Flure, die Gebäude, die Schilder, alles ist fotografisch schon verarbeitet. Perfekt.
Christian, ich würde gerne mit dir über deine Abschlussarbeit reden unter and.net können wir das Projekt uns anschauen. Da können wir nämlich auf jeden Fall sagen, dass das Netz die Fotografie verändert, denn du hast das Netz dazwischen geschaltet. Also du hast Menschen fotografiert, das ist ja soweit nichts Besonderes, aber deren Bild hast du über Skype aufgenommen. Was würdest du sagen, wie genau hat das Netz die Fotos verändert?
Also es bietet einfach extrem viele neue Möglichkeiten. Also zum einen gibt es Leute, die Google Street View Fotos machen, weil die Fotos natürlich vorher schon da gewesen sind und fotografieren das ab, weil die einfach schöne Szenerien entdecken, das, was Google nicht entdeckt hat. Und bei End war es halt das Besondere, dass man Leute fotografieren kann in aller Welt, ohne dass man jetzt großartigen Aufwand hat. Und das Schöne ist, man ist privat vor Ort. Also ich will es vielleicht noch mal kurz genauer erklären, wie das funktioniert. Und zwar habe ich einen Videochat aufgebaut zu einer Person, also per Skype. Das ist dann zum Beispiel so, als hätte ich dich jetzt vor der Linse. Dann habe ich den Videochat aufgebaut und anstatt den auf dem Rechner zu haben, habe ich den per Videobeamer an die Wand geworfen. Einfach damit die Person größer ist und ich auch das Gefühl habe, sie steht hier im Raum. Und habe das dann mit meiner Spiegelreflex abfotografiert. Und das war irgendwie super interessant, weil es hatte immer das Gefühl, also am Anfang war es auch sehr befremdlich, weil man mit dieser Person kommunizieren kann, als wärst du wirklich wahrhaftig vor mir, aber bist du ja gar nicht. Und schön ist, dass man dann privat bei der Person zu Hause war, in dem Raum, ohne da großartig einzudringen und
ohne deinen eigenen Raum nur verlassen zu müssen, ist ja auch
ganz kommt dazu.
Was wolltest du denn damit kommunizieren?
Was ich damit kommunizieren wollte,
Der Künstler uns damit sagen,
genau,
ist die Frage, die ihm.
Der Künstler redet nicht über seine Arbeit.
Okay. Du bist aber hier in einer Talk-Radiosendung, also musst du darüber reden.
Okay. Nein, der Hintergrund ist natürlich auch das Social-Media-Phänomen, dass bei Facebook und so weiter jede Menge Profilbilder ausgeworfen werden. Und für mich war der Hintergrund, wie kann man in möglichst kurzer Zeit auch so eine kleine Community aufbauen und die dann nutzen? Und wie stellen sich die Leute da, wenn man die auch mal dann quasi per Skype besucht?
Das ist interessant. Hast du das Gefühl gehabt, auch wenn du das vergleichst mit anderen Arbeiten, die du schon mal gemacht hast, dass die Menschen sich auf diesem Wege anders darstellen, als hätten sie tatsächlich wahrhaftig vor dir gestanden?
Also das Prozedere war ja zum Beispiel so, dass man sich auch ganz normal irgendwie eine Stunde zusammensetzt, trinkt ein Bierchen und
Dann stelle ich mir so vor, dann geht einer in den Nebenraum und ihr schaltet euch per Skype zusammen.
Zum Beispiel.
Genau.
Nein, aber das war eigentlich dann doch nach ein bisschen Warmmachen durch sich kennenlernen und antasten, hat man dann irgendwann die Kamera genommen, wenn man das Gefühl hatte, komm, lass uns jetzt ein paar Fotos machen. Und es ging erstaunlich gut. Das hätte ich so nicht erwartet, dass die digitale Distanz ziemlich schnell überwindbar ist.
Was hast du über die Menschen, die du fotografiert hast, gelernt? Also kann man da irgendwie sowas feststellen? Du hast sie ja auch angefragt irgendwie und hattest ja schon den ersten Eindruck. Und wie war das dann, als du denen im Videochat begegnet bist und dann fotografiert hast? Hat sich das gedeckt oder hat die Fotorealität was anderes dargebracht als das, was du vielleicht über das soziale Netzwerk über die Person erfahren hast?
Also bei den Leuten, die ich dann fotografiert habe, die waren alle immer sehr begeisterungsfähig und mit denen ist auch immer eigentlich eine gute Geschichte entstanden. Klar, bei einigen ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen stochern, dass man vielleicht ein gutes Ergebnis bekommt, aber ich meine, so ist es ja auch im ganz normalen Studio. Und mit anderen klappt es einfach wunderbar und man muss fast keine Regieanweisung geben oder irgendwas und lässt die einfach laufen und es kommen wunderbare Bilder bei herum. Was ich allerdings vorab bei der Recherche oder bei der Akquise gemerkt habe, ist, wenn man zum Beispiel dann Leute kontaktiert hat, die bei Facebook zum Beispiel, also das meiste ging auch dann über Facebook, weil so kommt man am schnellsten an die Leute ran. Wenn man dann Leute anschreibt, die so wirken, als wären sie für jedes Shooting offen und hätten da bestimmt Lust dran, sich mal zu zeigen, da kam dann nichts. Und bei Leuten, die dann wirklich nur ein Foto vielleicht haben oder noch gar nicht mal ein Facebook-Profil, die waren sehr euphorisch und hatten richtig Lust, da mitzumachen. Das fand ich sehr interessant.
Über Profilfotos sprechen wir nachher auch noch. Das finde ich übrigens auch einen ganz spannenden Aspekt. Aber was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, du hast es ja eingangs gerade schon auch angedeutet, dass du gar nicht mal unbedingt jeden Tag fotografierst. Also wenn wir auf deinen Alltag mal schauen, tatsächlich auf deine fotografische Arbeit, wie sieht der eigentlich aus? Und welche Rolle spielt da tatsächlich auch das Netz? Ist das jetzt nur einmal so ein Ausnahmephänomen gewesen, dass du gesagt hast, du hast das eben für deine Abschlussarbeit gemacht, oder ist das quasi mittlerweile auch für deine konkrete Arbeit als Fotograf allgegenwärtig?
Also das Internet auf jeden Fall. Man recherchiert sehr viel und beim Twittwoch hieß es ja schon, da wurde etwas getwittert, als ich gesprochen hatte, und der Tweet war folgender: Christian Rolfes entzaubert die Fotografie als Bürojob. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ist teilweise auch so, weil wenn man heutzutage an einen Job reingeht, dann musst du fotografieren, du sammelst Mut, die du dann dem Kunden zeigen kannst, weil der Kunde will nicht die Katze im Sack kaufen. Und das ist dann schon so, dass man sehr viel Zeit dort verbringt. Und auch allein der Austausch über E-Mails und über irgendwelche Galerien und Dropbox und so weiter. Also ich kann mir das schon schwer ohne Internet vorstellen.
Du bist Diplom-Kommunikationsdesigner. War es für dich wichtig, das Handwerk von der Pike auf zu lernen, um sich da vielleicht auch bewusst von der Fotoschwemme, die es mittlerweile im Netz gibt, abzugrenzen? Oder wie hat sich das ergeben?
Also das ist mir schon sehr wichtig, dass wenn man fotografieren will, dass man auch weiß, wie so ein Film entwickelt wird und wie eigentlich so ein Foto entsteht. Und jetzt muss ich sagen, durch dieses ganze digitale Prozedere liebäugel ich sehr mit der analogen Fotografie, und also das macht mir sehr viel Spaß, und ich gehe auch ein bisschen dahin zurück. Also ich habe teilweise schon jetzt letztens noch einen Job komplett analog fotografiert, einfach weil ich das vom Gefühl her gerade viel intensiver finde. Also ich finde auch, die Bilder sind da ein bisschen zeitloser.
Werner Lippert, jetzt möchte ich mal sozusagen einen kleinen Themenschwenk machen. Können wir eigentlich heute noch von dem Foto sprechen, oder ist das vielleicht sogar eigentlich ein falscher Begriff, weil die Fotos, die im Museum zum Beispiel hängen, ausgestellt werden, doch ein anderes Medium sind als zum Beispiel die Fotos, die auf irgendwelchen Firmen-Homepages da diese schmücken, oder irgendwelche Hochglanzprodukte sozusagen. Oder dann gibt's wiederum auch noch die ganzen Netzfotos bei Pinterest und Instagram. Also der Begriff das Foto oder die Fotografie, kann man den überhaupt heute noch so nennen?
Ja, ich habe mich das gerade auch gefragt, als Christian Rolfes von seiner Arbeit berichtet hat. Weil das Netz verändert ja das Fotografieren, also weniger das Foto, sondern ganz stark auch den Prozess des Fotografierens. Also das, was Christian Rolfes da geschildert hat, dass er über Skype Verbindung aufnimmt und dann den Skype-Prozess fotografiert, möglicherweise sogar noch mit einer analogen Kamera, in dem Fall sicherlich nicht. Das berührt ja weniger das Foto als physisches Objekt, sondern den Prozess des Fotografierens. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Fotografinnen und Fotografen, die das ähnlich tun, etwa Alex Grein aus Düsseldorf, die kleine Schnipsel nimmt aus Google Earth und die so montiert, dass man hinterher denkt, da sie hat einen Eisberg fotografiert und das als klassisches Foto an die Wand hängt. Da ist natürlich das Foto selbst an der Wand interessant, aber andererseits natürlich auch das, wie es zustande gekommen ist. Und da hat das Netz natürlich eine wahnsinnig großen Einfluss drauf. Aber deine eigentliche Frage war ja der mögliche Unterschied zwischen sogenannter künstlerischer Fotografie und der nicht professionellen Fotografie oder Amateurfotografie oder was auch immer. Das hat sich quantitativ verändert, aber es hat immer schon Menschen gegeben, die mit der Agfa Klack oder mit einer anderen kleinen Kamera fotografiert haben oder mit Polaroid und das in ihren Poesiealben aufgehoben haben oder in ihren Fotoalben. Und ich glaube, dass das Netz ist irgendwie, oder das Internet hat da möglicherweise gar nicht so viel verändert, außer die Mengen. Und ihr habt das ja eben selber, einer unserer Kollegen hier im Chat hat das ja eben selber beschrieben. Er macht hunderte von Fotos oder tausende von seinem neugeborenen Kind und steckt die auf eine Festplatte und guckt sie möglicherweise nie wieder an.
Also das Foto übrigens, ne? Nicht das Kind.
Das Foto. Und das unterscheidet ja nichts von unserer Vergangenheit, wo man hunderte von Diapositiven in Karussells aufbewahrt hat und die nie wieder angeguckt hat mit den Urlaubserinnerungen.
Das hat dann auch nichts mit der Ausstellung zu tun, die jetzt letzte Woche bei euch im NRW-Forum eröffnet worden ist. Was für Fotografie gibt es da jetzt zu sehen?
Es ist eine Ausstellung mit den Fotos eines Fotografen, der heißt Rankin. London fotografiert auf aller Welt. Fotografiert sehr viele, na, was wir so Celebrities nennen, Heidi Klum und Giselle Bündchen und macht aber nebenher auch eine große Menge an Kooperationen, zum Beispiel mit Stylisten oder mit einem Künstler wie Damien Hirst. Und das finden wir im musealen Bereich natürlich sehr spannend, dass ein Fotograf sich nicht nur auf seine eigene ästhetische Qualität verlässt, sondern mit Kollegen, die andere Impulse reinbringen, zusammenarbeitet.
Die Ranking-Ausstellung, davon habe ich übrigens erfahren, über ein Facebook-Posting vor euch. Und da lass uns doch auch mal darüber reden, welche Bedeutung dem Netz das Netz für ein Museum beimisst. Also ihr nutzt zum Beispiel Social Media sehr extrem, habt eine sehr aktive Community euch mit der Zeit aufgebaut bei Facebook, Twitter und so weiter. Ist hier eigentlich etwas ganz Neues entstanden? Oder gab es diese Community schon immer, aber ihr habt sie früher einfach nur anders erreicht?
Also wir bemerken seit einigen Jahren, dass das, was man so Kunstvereine und also klassische Vereine nennt, dass die ihre Mitglieder verlieren. Warum auch immer so genau, hat das, glaube ich, noch richtig keiner rausbekommen. Und ich habe den Eindruck, dass die Social Media sozusagen den Ersatz für den klassischen Verein bieten. Und wenn man sich das mal mengenmäßig vorstellt, dann haben wir im Raum Düsseldorf-Köln so viel Facebook-Fans und Freunde wie der größte Kunstverein Deutschlands, der auch in dieser Gegend beheimatet ist. Das heißt, für uns ersetzten die Social Media den alten klassischen Gedanken. Oder auch, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, es gibt ja dieses Meetup-Tool, wo man Leute einlädt, sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu treffen. Auch damit schaffen wir eine unglaubliche Vernetzung, die wir wahrscheinlich ohne diese Social Media heute nicht mehr so hinbekommen
würden. Das hat ja sogar auch dazu geführt, dass ihr im Museum sogar auch schon einmal eine Ausstellung gemacht habt, die genau genommen gar nicht im Museum sozusagen zu sehen war, sondern ausschließlich im Netz.
Ja, absolut.
Was für Erfahrungen habt ihr da gesammelt? Kannst du das auch noch ein bisschen noch schildern?
Ja, da ist die Aktivierung der Besucher natürlich enorm groß. Wir haben eine Ausstellung gezeigt, die sich damit beschäftigte, wie der Videoclip sozusagen von MTV hin zu YouTube gewandert ist und wie sich neben den professionellen Videoclips eine ganze Kultur an Amateur-Videoclips, also von Fans, von Bands, die eigene Clips produzieren, entwickelt hat. Und das ist natürlich im Netz besonders interessant, weil man dadurch immer mehr Besucher, immer mehr Zuschauer, immer mehr User animiert, selber Beiträge einzustellen, das Museum auf Clips hinzuweisen, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Also es entsteht eine hochaktive Form von Ausstellung.
Ich frage mich, ist das überhaupt, wenn ihr eine Netzausstellung habt, eine klassische Ausstellung? Denn Bilder und Videos werden ja auch an anderer Stelle fleißig zusammengestellt. Ich erinnere, also von Bild bis Süddeutsche, die haben ja alle ihre Klickstrecken. In jedem Blog gibt's Bilder. Oder kommt's am Ende nur darauf an, wer die Bilder zusammenstellt, kuratiert?
Naja, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil die Aufgabe eines Museums, die kann auch von anderen Formen wahrgenommen werden, ist natürlich die Auswahl, also den Kontext zu bilden. Aber was wir uns im musealen Bereich immer noch sehr zugute halten, ist natürlich die physische Qualität. Und ob ein Foto klein ist und an der Wand hängt in einem schönen Rahmen oder riesengroß ist, ob es Hochglanz ist oder matt ist und all diese Dinge, das spielt noch eine extreme Rolle. Und wir erleben das immer wieder auch bei Rankin oder bei unserer Ausstellung Frontline mit Kriegsfotografen, dass diese Fotografen in eine unserer Ausstellungen kommen, ihre eigenen Bilder sind und schier platt sind vor Begeisterung, weil sie das Foto zum ersten Mal an der Wand sehen, zum ersten Mal in dieser Größe sehen. Also das Physische selber spielt im musealen Bereich noch eine ganz große Rolle.
Bosch, bei dir auf deinem Instagram-Kanal folgen dir bis zu 40.000 oder über 40.000 Menschen inzwischen sogar schon. Ist das dein eigenes Museum?
Ach, das würde ich nicht sagen. Das ist ja kein statisches Ding, was da irgendwie hängt und dann irgendwie kuratiert ist, sondern das ist natürlich eine Mischung aus dem, was, ja, aus Dingen, die mir auffallen im Alltag. Das ist so ein laufender Stream, ja. Also Museum würde ich das nicht nennen.
Was machst du in deinem Stream für die, die dir noch nicht folgen? Das ist ja die Minderheit anscheinend.
Das ist natürlich immer die Minderheit, die einem folgt. Aber ich gehe durch die Welt und Dinge, die mir interessant vorkommen, die ich wahrnehme, die fotografiere ich. Ganz einfach eigentlich.
Das kann auch die Kaffeetasse sein, die vor dir steht.
Das kann durchaus auch die Kaffeetasse sein. Das sind Dinge aus dem Alltag, die ich irgendwie als motivwürdig erachte.
Wie ist das Ding so groß geworden? Was glaubst du? Ist es die Art, wie du fotografierst, was du dort zeigst oder wie du die Menschen ansprichst?
Das sind natürlich verschiedene Faktoren. Es ist zum einen sicherlich so, dass ich schon länger fotografiere, also auch schon bevor es Instagram gab. Und dass es natürlich schon so ist, dass die Fotos nicht so schlecht sein können. Und dann spielt natürlich auch immer der Grad der Vernetzung im Netz eine Rolle. Also dadurch, dass Leute, die neu auf Instagram dazukommen, letztendlich Facebook- oder Twitter-Freunde irgendwie automatisch hinzufügen können. Und wenn man dort auf diesen Kanälen gut vernetzt ist, dann hat man natürlich gleich eine größere Basis von Followern, mit denen man startet.
Aber was genau macht denn eigentlich bei Instagram für dich persönlich auch den Reiz aus, dass du das doch sehr intensiv nutzt, sage ich jetzt mal?
Also der Reiz für mich ist schon, dass ich die Möglichkeit habe, Fotos, die ich unterwegs mache, was häufig ja ganz beiläufig entsteht und innerhalb von wenigen Sekunden letztendlich gemacht ist, sofort ins Netz stellen kann und letztendlich auch denjenigen, die das interessiert, auch zeigen kann.
Das heißt aber, dieses Unterwegssein und auch immer die mobile sozusagen die Allgegenwart des Internets zu haben, ist für dich eine ganz entscheidende Komponente, auch warum es für dich spannend ist und vielleicht auch warum Instagram überhaupt so erfolgreich ist?
Ich glaub schon, dass die Mobilität und das Instant-Ding an Instagram da sicherlich auch eine Rolle spielt. Also viel mehr als die Filter oder so. Also es sind eher so die mobilen und aber auch die sozialen Faktoren. Also ich schaue mir unterwegs eben auch häufig Bilder von anderen an.
Was würdest du denn sagen? Instagram hat ja mehr als 30 Millionen Nutzer weltweit. Hat Instagram Fotografie verändert?
Das ist schwierig zu sagen. Also sicherlich gibt es einige Aspekte, in denen Instagram natürlich die Fotografie verändert hat. Das sind zum einen sicherlich so soziale Aspekte, weil dort ein völlig neues Netzwerk entstanden ist von Fotos und man letztendlich Leuten auf der ganzen Welt seine Fotos zeigen könnte und natürlich auch visuell ganz andere Eindrücke erhält von Leuten, die irgendwie in Brasilien Architekt sind, die mir jetzt plötzlich ihre Fotos zeigen. Das verändert natürlich schon die Fotografie. Zum anderen spielen natürlich aber auch diese Filter letztendlich, die Instagram mit sich bringen, die den Fotos eine Art historische Anmutung geben können, spielen da sicherlich auch eine Rolle.
Aber ist genau das nicht irgendwann auch langweilig? Dann hat man, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie, sag mal, 20 Filter, mal grobkörniger, mal irgendwie mit dem Schatten drumherum und mal im Rahmen und mal ohne. ist das nicht irgendwie, nutze ich das gerade bei dieser millionenhaften Nutzung nicht dann sehr schnell auch ab?
Ich glaube schon, dass man da dessen irgendwann auch sicherlich überdrüssig wird. Und ich beobachte in meinem Stream, also bei den Leuten, denen ich folge, immer mehr, dass da auf die Anwendung von Filtern verzichtet wird. Es gibt natürlich abseits von Instagram auch noch zahlreiche andere Programme, mit denen man auf dem Telefon letztendlich die Fotos irgendwie bearbeiten kann und das auch individueller gestalten kann.
Christian, was ist denn dein Verhältnis zu Instagram?
Also ich benutze Instagram nicht und mich hat es auch irgendwie gestört, dass es da, also das mit dem Netzwerkgedanken finde ich super, das hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm, das ist ja klar, mit dem Austausch, das funktioniert wunderbar, sowas hatte ich bisher dann immer irgendwie bei Facebook, ich meine, da posten die Leute auch Fotos. Mein Problem waren die Filter, die dann diese Vintage-Optik geben, wo ich dann nur denke so, boah, das ist doch nicht wirklich analog und ihr versucht da irgendwie aus einem schlechten Bild ein bisschen was Besseres zu machen, nur weil irgendwie ein Gelbstich und ein paar Verläufe drin sind. So, da bin ich ein bisschen, oder reagiere ich ein bisschen allergisch drauf, weil das halt ein bisschen den Charme von der richtigen analogen Fotografie nehmen kann. Aber das ist auch schön, dass sich das jetzt gerade in die andere Richtung entwickelt und man diese Dinger nicht mehr so viel benutzt, diese Filter. Das gefällt mir.
Wir haben, wenn wir jetzt schon bei den sozialen Netzwerken sind, muss man natürlich auch vielleicht auch mal über die Profilfotos reden, denn in dieser Woche hat Twitter seine Profilseiten überarbeitet. Das heißt, jeder kann jetzt auch noch zusätzlich zum eigenen Icon einen größeren Bildbanner hinzufügen, um dann die Profilseite individueller zu gestalten. Das haben andere Netzwerke schon längst hinter sich. Facebook hat vor einigen Monaten auch ja riesige, große Coverbilder hinzugefügt zu den Seiten, zu den Profilen und so weiter.
Da kommt jetzt Kixka Nebraska ins Spiel. Sie berät nämlich als Profilagentin Menschen privat oder auch beruflich rund um die Pflege ihrer sozialen Netzwerke. Und da ist natürlich eine wichtige Frage, sind Fotos eigentlich ein wichtiges oder vielleicht sogar das wichtigste Stilmittel dabei? Auf der Republika im letzten Jahr hast du in einem Vortrag dazu auch gesprochen und auch erklärt, was die Wahl der Profilfotos über die Person aussagt. Und dafür hattest du im Vorfeld viele Profile analysiert. Was ist denn so für dich die größte Erkenntnis, wenn du das nochmal Revue passieren lässt, die du mitgenommen hast?
Es ist auf jeden Fall nach wie vor so, dass das Profilbild der erste und wichtigste Blickfang ist. Und da gibt es auch so Eye-Tracking-Studien, die nachweisen, dass genau bei dem Profilbild der erste und längste Aufmerksamkeitsmoment sozusagen ist. Also dass dort die Leute zuerst hingucken und auch am längsten hingucken im Vergleich zu den anderen Bestandteilen eines Profiles. Dann muss man sehr unterscheiden, je nach Plattform. Also Facebook funktioniert da natürlich anders als Xing oder LinkedIn. Also bei Facebook ist es wirklich, sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Da gibt es keine Regel. Das ist das richtige Profilbild. Da geht es dann eher um die Absichten. Also was möchte ich dort erreichen? Das heißt, zum einen bildet so ein Profilbild natürlich die Identität ab. Zum anderen hat es immer auch was mit Impression Management zu tun. Also was möchte ich damit auch inszenieren? Das ist sicherlich ein Aspekt, der damit reinfällt.
Wie bewusst wählen denn die meisten ihr Profilfoto aus?
Auch da reicht es von Leuten, die sehr bewusst gar kein Profilbild drin haben. Also entweder diesen blauen Facebook Default Avatar drin lassen, also diesen, der einfach von Anfang an da ist. Es ist einfach so ein Schattenriss eines Männerkopfes. Die sagen, ich will eigentlich mit diesem ganzen, ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich möchte hier gar nicht weiter erkennbar sein. Dann gibt es der Bogen reicht dann hin bis zu Leuten, die das sehr, sehr durchinszenieren. Also das weiß ich, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler und alle Leute, die irgendwie sich auch bis zum gewissen Maß auch verkaufen müssen oder möchten über diese Plattform, die wechseln das auch regelmäßig aus und inszenieren sich dort sehr, sehr bewusst.
Wie würde denn so eine, ja, ich sag mal, perfekte Durchinszenierung aussehen, wenn ich mich jetzt mal da stärker vermarkten wollte?
Keine Profilberatung für Herrn Perler.
ich kenne jetzt dein jetziges Bild leider gar nicht.
Das insofern, ist auch nicht so schlimm.
Also das hängt.
Ist das noch das alte Schwarz-Weiß-Foto, du vom Schloss?
Ach ja, ist doch egal. Wir reden abstrakt über das Thema, bitte.
Ja, okay. Abstrakt funktioniert das halt nur sehr bedingt, weil es tatsächlich sehr drauf ankommt, wie deine Zielgruppe aussieht, was du überhaupt dort, also was überhaupt die Absicht wäre, die du dahinter stehen hast. Deswegen jetzt abstrakt irgendwie hier drei Tipps zu äußern, ist irgendwie ein bisschen absurd. Es geht dann eher darum, dass man grundsätzlich sagen kann, dass scharfe Bilder besser funktionieren als unscharfe vor einem unruhigen Hintergrund. Dass es darum geht, das Gesicht sehr stark fokussiert zu haben und der Hintergrund eher wie heißt es, verschwommen sein soll, also dass es unscharf sein soll, und aber dass die Schärfe wirklich exakt auf dem Gesicht sitzt. Und dann, was vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist inzwischen, dass ja das Bild im Stream, also dieses kleine Bild, also das, was eigentlich als Thumbnail bezeichnet wird, inzwischen fast wichtiger ist als das Profilbild, was im Profil selbst zu sehen ist, weil die meisten Ansichten inzwischen in dieser kleinen quadratischen Ansicht im Stream zu finden sind. Also es, ja?
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mir ist nur gerade ein Gedanke noch gekommen, weil was mich eigentlich schon immer interessiert hat, warum überproportional viel, das ist zumindest mal ein subjektiver Eindruck, Facebook-Nutzer nur halbe Gesichter von sich als Profilbild nutzen. Oder ist das jetzt ein falscher Eindruck?
Nee, das hat, also es gibt dazu tatsächlich eine Theorie, die, also das ist auch so eine Mischform, also eine Unterform der sogenannten Internet-Disease, die 1998 entwickelt wurde, so eine Theorie, die so in Richtung MySpace-Voodoo läuft. Das ist damals entstanden, das war ja eines der ersten Plattformen, die sehr auf dieser visuellen Ebene arbeitete. Eine dieser Internet-Diseases ist zum Beispiel das Duckface, wo die Leute, wo die Frauen oder teilweise auch Männer versuchen, einen Kussmund zu machen, und es entgleitet dann etwas und endet im Duckface. Und dieses halbe Bild, dieses halbe Gesicht ist eine andere Unterform davon. Das hat auch was mit nicht ganz sich preisgeben wollen, ein bisschen Verwirrung stiften, ein bisschen nicht ganz das wahre Ich präsentieren wollen zu tun.
Also ist das dann, also kann man irgendwie sagen, Leute, die nur ihre Augen zeigen wollen, was anderes sagen als jemand, der ein hochprofessionelles...
Klar, die Business-Absicht, also das ist einmal so, Profilbilder dienen ja sowieso nicht, also gerade bei Facebook, nicht in erster Linie erkennungsdienstlichen Zwecken. Ist klar, die wollen halt eigentlich, das ist auch durchaus eine sehr verspielte Sache, die sich da entwickeln kann und die ja auch durchaus Spaß macht, dass man da Bilder einstellt, die auch mal anders sind. Und das ist einfach eine verspielte Form, auch mit diesem Medium umzugehen.
Das klingt jetzt alles sehr berechnend.
Ich glaube schon, dass viele Leute sich sehr viele Gedanken über ihre Profile machen und über ihre Profilbilder. Weil bei Xing, ganz in der Frühphase, hat mir auch eine Frau, die da extrem erfolgreich war, den Tipp gegeben, doch häufiger mal das Profilbild zu wechseln, um mehr Klicks zu kriegen, wo ich auch nur dachte, interessante Absicht. Aber das hat bei der Frau auf jeden Fall gut funktioniert, und ich sehe, das ist auch bei Facebook, es geht natürlich ganz vielen auch um diese Likes und um diese Wahrnehmung und um diese Aufmerksamkeit in den Zeiten des schnellen Klicks.
Warum hast du denn bei dir auf twitter.com/profilagentin nur eine Illustration? Also wir sehen da einen Rotschopf und kein Foto. Warum?
Genau, das ist ganz einfach zu erklären, weil ich habe ja zwei Accounts. Einmal Kickscar sozusagen privat und einmal die Profilagentin, wo ich mit meinem Logo, das einfach als die grafische Umsetzung meines normalen Fotos ist. Das heißt, das eine ist eigentlich der professionelle Account und Kickscar ist der privatere Account.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema. Wenn ich ein neues Profilbild haben möchte, gehe ich lieber zum Fotografen, lasse das zum Beispiel professionell machen, oder kann ich da einfach selbst eben was schießen?
Für welchen Zweck? Also das hängt sehr davon ab. Also natürlich, wer es sich leisten kann, kann gerne das Geld zum Fotografen tragen. Aber wenn es jetzt nicht ein Business-Foto sein soll, sondern bei Facebook funktionieren auch andere Fotos sehr gut.
Okay, das beruhigt mich.
Lass uns mal über die Fotokina reden.
Ja, gerne.
Das finde ich, ich bin jetzt nämlich sehr neugierig, was es dort Neues gibt. Ronny Henrichs, du bist für verschiedene Medien unterwegs, hast auch eine Webagentur und warst diese Woche auf der Fotokina. Die gibt's alle zwei Jahre. Was würdest du sagen, was sind in diesem Jahr die größten Trends?
Also die größten Trends sind quasi die neuen Fotografiemöglichkeiten, die halt auch ins Kreative, in den experimentellen Bereich gehen. Ich habe beispielsweise viele von diesen sogenannten Action-Kameras gesehen, die ziemlich klein sind, die man beim Sport jetzt, sag ich mal, sich auf dem Helm schnallen kann oder meinetwegen auch auf dem Spielzeugauto und damit rumfahren kann. Ich habe aber auch natürlich Kameraroboter gesehen, die aus einer herkömmlichen Digitalkamera eine Kamera machen, die Gigapixel-Aufnahmen halt tätigt, wo man dann also das 10- oder 100-fache an Auflösung herausholen kann, was halt eine normale Kamera hat.
Und das ist dann quasi so ein Ding, wie gerade auf dem Mars rumfährt.
Genau, das, daher kommt auch die Entwicklung vom Mars, okay. Genau.
Das heißt, diese immer hochauflösendere Fotografie, das ist jetzt, wie muss ich mir vorstellen, was ist denn da inzwischen möglich?
Ja, also da sind, wie der Name auch schon sagt, Aufnahmen im Gigapixel-Bereich locker möglich. Es gab vor ein paar Jahren noch den Weltrekord von Paris mit 25 Gigapixel. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein Foto von Dubai, wo das Foto selbst 70 Gigapixel hat. Und das ist natürlich dann eine Auflösung, die man, also das reine Foto kann man selbst schon unter Windows nicht mehr öffnen, dann kommt sofort eine Fehlermeldung. Die muss man dann schon wirklich auf in 100.000 Einzelteile wieder zerteilen und dann mit einer speziellen Software betrachten, damit man das auch noch anschauen kann. Und ausgedruckt könnte man damit, weiß ich nicht, die halbe chinesische Mauer plakatieren. Also jetzt mal, um es überspannt zu sagen, aber es ist auf jeden Fall schon riesig dann.
Was ich ganz interessant fand auf der internationalen Funkausstellung, da habe ich so Hybridgeräte gesehen. Also die waren auf der einen Seite, sahen die aus wie ein normales Android-Smartphone. Und wenn ich die umgedreht habe, war da ein richtiges klassisches Objektiv drauf. Also wie so eine Kompaktkamera, gab es das auf der Fotokina auch? Also war das auch ein Thema?
Ja, das gab es auf der Fotokina natürlich auch. Es gab vor allem, was ich sehr interessant fand, auch eigene Galerien nur für Handys. Also es gab beispielsweise von einem bekannten Smartphone-Hersteller, gab es einen eigenen kleinen Stand mit einer kompletten Fotowand, wo nur Fotos ausgestellt wurden, die mit diesem Smartphone gemacht wurden. Und das habe ich so jetzt eigentlich auch noch nicht gesehen, dass man diesen kleinen Handys, die ja vor ein paar Jahren noch relativ pixelige Bilder machten, nun mittlerweile schon eine eigene Galerie halt widmet und dort natürlich dann auch darauf hinweist, wie man diese Fotos erreichen kann. Was ich auch gesehen habe, waren natürlich wieder Zusatzgeräte und Zubehör, jetzt beispielsweise für das iPhone, wo man dann eine kleine Zusatzlinse hinten draufschrauben kann und hat dann quasi ein Pseudo-Mikroskop oder eine Mikroskoplinse fürs iPhone halt. Wo man sich dann kleinere Tiere oder Dollarnoten oder was weiß ich halt unter dem Mikroskop betrachten kann.
Wenn du jetzt diese ganzen Entwicklungen mal so siehst, was technisch möglich ist, letztendlich für die Fotografie ist es vermutlich jetzt erstmal egal, ob ich 12, 20, 24 oder 26 Millionen Megapixel Auflösung habe. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Foto und habe die Möglichkeit, das quasi direkt in die ganze Welt zu teilen, noch während es quasi fast im Bearbeitungsprozess in der Kamera ist. Ist das nicht auch etwas, was nachhaltig doch die Fotografie der Zukunft noch verändern wird? Auch die Geschwindigkeit vielleicht der Fotografie?
Das denke ich schon, dass das dass wir da noch vor einer sehr großen Veränderung stehen werden. Vor allem, wenn man sich jetzt auch vor allem guckt, die ersten Kamerahandys bis heute, was die jetzt alles schon sich geändert haben, was man da für Möglichkeiten hat. Also damals gab es das noch bei den ersten Handys Aufsätze. Für mehrere hundert Euro musste man sich so einen Aufsatz kaufen, dann konnte man Fotos schießen, die nicht größer waren als eine Briefmarke. Und wenn man jetzt bedenkt, wie weit das jetzt schon nach ein paar Jahren ist, dann möchte ich wissen, wie es in weiteren 10 Jahren halt aussieht dann das Ganze.
Du fotografierst ja auch, also schlägst dir gerne mal das Wochenende die Nächte um die Ohren, bist auf Partys unterwegs und fotografierst für große Portale dann auch die Menschen auf der Party, die sind dann ganz begeistert, gucken sich am nächsten Morgen nochmal an, was sie da am Vorabend erlebt haben, wenn sie sich nicht mehr erinnern können oder doch. Was würdest du sagen, welche Funktion haben da die Fotos?
Die Funktion haben ganz klar die Fotos auch jetzt speziell in sozialen Netzwerken halt zu zeigen, hey, ich bin unterwegs, ich bin hier gewesen, dort gewesen. Viele nutzen das auch gleich als Profilbild sogar, was ich auch immer wieder feststelle. Da sieht man dann, also jetzt im extremen Fall wäre es jetzt natürlich ein Profil, was gar nicht geht, wo dann jetzt jemand da mit der Flasche steht und gerade am Austicken ist. Aber viele nutzen halt auch wirklich das Profilbild, weil sie dann auch von dem Fotografen halt auf der Party gut getroffen wurden, was vielleicht sonst eher nicht der Fall ist, oder weil sie sonst eher halt dieses typische Duckface-Foto von sich selbst machen vom Spiegel. Und
was würdest du denn sagen, wie hat das Netz die Fotografie verändert?
Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe insofern hat es die Fotografie verändert, dass es halt auch sehr vielen normalen Fotografen schon den Job eigentlich mehr oder weniger abgenommen hat. Also ich habe auch auf der Fotokina viele Personen getroffen, die sagten, ja, in der heutigen Zeit mit dem Internet, da sind wir ja schon fast arbeitslos geworden mit unseren Standardfotos. Jetzt suchen wir nach neuen Wegen, wie man halt wieder was Neues anbieten kann, was es halt so für den herkömmlichen Benutzer, der halt im Internet oder bei Facebook in sozialen Netzwerken ist, halt, der das halt noch nicht zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Ich glaube, das ist ein Aspekt, den sollen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal vertiefen. Aber jetzt können wir uns ja erstmal auch nochmal bei diesem Aspekt bleiben, was eigentlich die Bedeutung des Fotos auch für die Gesellschaft hat. Und darüber sprechen wir mit Professor Dr. Andreas Schelske. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Jade Hochschule und Gründer des soziologischen Beratungsunternehmens 4Communication. Und jetzt im Online-Talk. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Welche Bedeutung hat und Funktion hat Fotografie denn grundsätzlich für unsere Gesellschaft?
Ja, es sieht so aus, als ob es um Fotografie geht. Ich würde sagen, es geht um bildgebende Verfahren und die Fotografie ist ein wichtiger Bereich dafür. Und Sie hatten gerade eben gefragt, wohin geht der Trend mit der Fotografie? Und ich finde es sehr interessant, dass das neue Projekt von Google, Google Glasses, ja ein bildgebendes Verfahren ist, wo wir ein Head-Mounted Display haben und uns über Bilder, man kann sagen Fotografien, orientieren. Und ich würde also sagen, wenn Sie mich fragen, welche Bedeutung hat es für unsere Weltgesellschaft? Es geht darum, auf sehr niedrigem Level ein Verstehen zu organisieren, auf einem emotionalen Level und die Bedeutung nicht zu versprachlichen. Also mit anderen Worten, es geht, einen Konsens zu schaffen, der sprachlich nicht ausgesprochen wird, weil Sprache würde hier schnell zum Dissens führen. Insofern ist die Fotografie ein Konsensmedium für die Weltgesellschaft, um Kommunikation zu beginnen.
Wenn wir jetzt mal auf die Digitalisierung der Fotografie schauen, da sagen Sie, es gibt immer mehr Bilder, die aber auch irgendwie immer weniger Bedeutung haben.
Ja.
Wie genau muss ich das verstehen?
Naja, es ist eine gewisse rhetorische Figur. Es gibt immer mehr Bilder, die immer weniger Bedeutung haben. Sagt hier aus, dass die Bilder nicht mehr vergesellschaftet sind. Es sind so viele Bilder, die nur noch für eine kleine Gruppe Bedeutung haben, quasi wie ein Familienalbum, welches nur in der Familie gelesen werden kann, weil nur in der Familie jemand weiß, wer der Onkel, die Tante ist und was die gemacht haben. Insofern haben wir immer mehr Bilder mit immer weniger Bedeutung, weil diese Bedeutungen nicht vergesellschaftet sind und nicht für ein Weltkollektiv identisch oder für eine Nation oder eine Stadt. Und insofern ist die Bedeutung der fotografischen Bilder inflationär.
Da passt ja so ein bisschen Ihre These dazu, digitale Bilder kommunizieren, analoge Bilder erinnern.
Ja, das ist eine These, die nochmal aufzeigt, wie eigentlich Museen funktionieren und wie wir unsere Erinnerung organisieren. Und wenn wir schauen, welche Bilder wir für die Erinnerung in unserer jetzigen Gesellschaft verwenden, dann sind es Bilder, die zumindest analog ausgedruckt sind, auch wenn sie digital entstanden sind. Und natürlich ist es so, dass wir auch in der Fotografie jetzt nicht mehr die analoge Technik nutzen, aber wir brauchen das Analoge, um zu erinnern, auch aus dem Grund, dass die digitalen Bilder nicht lange halten werden. Also Informatiker gehen davon aus, dass allenfalls 50 Jahre ein digitales Bild archivierbar ist und danach in der Digitalität einfach zerfallen ist.
Das heißt also, auf den Punkt gebracht kann man sagen, die Digitalität der Fotografie ist schon auch irgendwo ein Trend zum kollektiven Vergessen.
Ja, das war eine These, dass wir die digitale Fotografie nutzen, um eigentlich schnell Dinge zu vergessen. Wir haben darüber kommuniziert, wir haben allen die Bilder gezeigt und letztendlich können sie auch schnell wieder gelöscht werden. Und es wird nichts über diese Kultur letztendlich aufbewahrt werden, weil es vielleicht auch nicht mehr von Bedeutung ist. Wir sind halt insgesamt eine Kultur des Vergessens, weil wir die digitale Kommunikation so stark nutzen. Und möglicherweise ist es ein Vorteil für Kulturen, die sehr schnell vergessen, weil sie aus diesem Grund auch wieder sehr schnell lernfähig sind. Und die Fotografie ist hier ein besonderes Medium, weil sie eben Kartografien, würde ich gerne sagen, Kartografien über Gegenwart zeigt, die nur kurzfristig relevant sind.
Ich frage mich gerade, ob es da nicht so eine gewisse Analogie in der Sprache gibt, also gerade wenn man auch jetzt über Fotografie spricht. Also Sprache gibt es ja auch unterschiedlich. Also es gibt das gesprochene Wort, es gibt mal eben eine kurze Notiz, die man sich auf dem Zettel rüberreicht. Das ist natürlich schnell vergessen. Es gibt Bücher, die man schreibt, die haben auch vielleicht eine Halbwertszeit von wenigen Jahrzehnten, es sei denn, sie landen in der Bibliothek und sind dann da über Jahrhunderte archiviert. Lässt sich das nicht auch auf die, also ist das nicht eigentlich das gleiche Prinzip?
Es fühlt sich so an und das ist tatsächlich neu mit den neuen digitalen bildgebenden Verfahren, dass wir das erste Mal Bilder haben, mit denen wir auf andere Bilder antworten können. Also dass wir mit Bildern auf Bildern antworten, quasi einen Bilderdialog führen können und auch führen, das ist neu. Das hat es so noch vor dem Internet nicht gegeben. Da wurde immer mit Sprache auf ein Bild reagiert und jetzt können wir mit Bildern auf Bilder reagieren. Und insofern haben Sie recht, die Fotografie oder das digitale Bild nähert sich dem an, was wir die gesprochene Sprache nennen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Schrift, die die gesprochene Sprache in der Weise aufzeichnet und mit der wir versuchen zu erinnern. Und insofern kann man das etwas vergleichen, dass wir gerade bei dem digitalen Bild diese Erinnerungsfunktion nicht mehr so stark benötigen, obwohl sie natürlich auch nicht vollständig in den Hintergrund geraten ist. Das müssen wir sagen, wir erinnern natürlich auch, aber nur in speziellen Sozialsystemen wie beispielsweise Museen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Inflation der Bilder schauen, gerade vor dem Hintergrund, welche Rolle haben denn vielleicht trotzdem in Zukunft weiterhin professionelle Fotografen? Also jeder kann heute Bilder machen und in die Welt verteilen, aber es gibt ja nach wie vor professionelle Fotografen und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird die auch zukünftig noch geben.
Ja, ich glaube das auch. Es wird natürlich immer weniger professionelle Fotografen geben, weil wir jetzt die Fotografien von Fotografen weltweit sehen können. Aber der professionelle Fotograf ist natürlich einer, der hinsichtlich des Blicks und der bildlichen Ausdrucksweise sehr gut geschult ist und von daher weiß, was ein sehr gutes Bild ist und ein Bild, mit dem es sich lohnt zu erinnern und etwas in Szene zu setzen. Also insofern ist hier meine These, dass die professionellen Fotografen eben Archivare unserer Erinnerung sind und aus diesem Grunde auch unbedingt benötigt werden. Keine Frage, wird der professionelle Fotograf gerade im Bereich des Museums, des Archivars, aber auch im Bereich der Kunst gebraucht werden, um professionell etwas in Szene zu setzen und professionell zu kommunizieren, weil die vielen Laienfotos in Anführungsstrichen eben nicht in gleicher Weise etwas darstellen können wie ein professioneller Fotograf.
Sagt Professor Andreas Schelske von der Jade Hochschule. Vielen Dank.
Bitteschön.
Werner Lippert vom NRW-Forum, wenn du mit Künstlern sprichst, haben die Angst, machen die sich Sorgen vor dem, was da im Netz alles fotografiert wird? Oder sehen die da eine oder gibt es da so eine Existenzangst?
Nee, eigentlich nicht, wenn ich das so erinnere. Und ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, was gerade beschrieben worden ist, die professionelle Fotografie. Die tut nämlich genau das, dass sie die Vergangenheit quasi in die Zukunft verlängert. Und wir merken immer mehr in der Tat, dass unsere Besucher, unsere jüngeren Besucher vieles gar nicht mehr entschlüsseln können, was auf einem Foto ist. Also wenn ich das berühmte Foto von James Dean sehe, der den Billardkö hinter dem Rücken verschränkt und die Hände darüber legt, dann beeindruckt uns dieses Foto enorm. Aber warum beeindruckt es uns so enorm? Es beeindruckt uns deshalb, weil es uns an den gekreuzigten Jesus Christus erinnert, also an unsere Ikonografie. Und ich glaube, dass viele der professionellen Fotografen bewusst oder unbewusst, aber natürlich, weil sie geschult sind oder weil sie eben Profis sind, genau auf solche Momente zurückgreifen. Und das ist, glaube ich, in der Tat der große Unterschied zwischen professioneller Fotografie und Amateurfotografie. Wo ich nicht so ganz zustimme, ist die Behauptung, dass die digitale Fotografie eben so viel anders ist, weil wir im Moment in so einer seltsamen Phase sind, dass viele Fotografen analog fotografieren. Und dann haben sie den Film, das Negativ in der Hand. Und was machen sie damit? Sie digitalisieren es, um es dann printen zu können. Und dann kommt die Fotopapier- und Druckindustrie ins Spiel. Und die behaupten inzwischen, dass ihre Bilder dann 700 Jahre halten würden. Also da ist das mit der Vergänglichkeit der digitalen Fotografie natürlich so ein bisschen in Frage gestellt.
Vielleicht auch mal an Kixka und Bosch gefragt, für wie vergänglich haltet ihr das typische Bild, wenn ich jetzt mein Mittagessen über die sozialen Netzwerke jage als Bild?
Instant.
Ich weiß nicht, gibt natürlich Fotos, die sind für den Moment gemacht und die haben natürlich nicht den Zweck, Historikern in 200 Jahren zu zeigen, wie wir gelebt haben, sondern die sind in erster Linie
Aber wäre doch schön, wenn sie es könnten.
Wäre schön, wenn sie es könnten, aber die dienen in erster Linie sicherlich auch gar nicht mal der eigenen Dokumentation, sondern da spielt natürlich auch eine gewisse Inszenierung eine Rolle. Man entscheidet bewusst, was zeigt man nicht. Wenn ich toll gekocht habe und esse einen gesunden Salat, zeige ich das wahrscheinlich eher, als wenn ich mir nachts um 3 betrunken bei McDonald's noch einen Burger reindrücke. Und insofern sind das sicherlich Fotos, die ist auch das schöne Salatfoto denn für den Moment bestimmt und fließt natürlich in dem Stream der Fotos irgendwie ein wenig vorbei, aber trotzdem, wer weiß, vielleicht gibt es dann Fotos in der Cloud, die auch in 200 Jahren nochmal gerettet werden und irgendwer schaut sich dann an, oh, das war aber ein schöner Salat, den Kitzka da gegessen hat vor 200 Jahren. Man weiß es heute nicht, man wird es natürlich erst im Nachhinein entscheiden und auch bewerten können.
Ich würde allerdings gerne nochmal auf einen Punkt von Herrn Schelzke eingehen. Und zwar, ich glaube, dass dieser Ansatz von wegen mit Bildern auf Bilder reagieren eine recht gute Erklärung ist für den Erfolg von Pinterest, weil ich genau das gehört habe von Nutzern, die dort sehr intensiv posten, was für mich persönlich jetzt gar nicht so nachvollziehbar ist. Ich habe mir das angeschaut, aber ich bin da jetzt gar nicht so intensiv eingestiegen. Aber ich weiß von Personen, die da ganz intensiv drin sind und jeden Tag dort Mengen posten, dass ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass eben dort untereinander nur mit Bildern über die Bilder aufeinander reagiert wird. Und weil Pinterest ist ja so wahnsinnig erfolgreich geworden, so sehr schnell, dass ich denke, dass es eine sehr gute Erklärung dafür ist.
Ich würde am Schluss gern nochmal über den Begriff der Ästhetik sprechen. Ich habe nämlich einen Satz mir gestern Abend gemerkt, den Daniel mir gesagt hat, als wir in Vorbereitung dieser Sendung miteinander telefoniert haben. Herr Pehler, ich möchte lieber wieder mehr schöne Fotos sehen. Es gibt so viele Fotos, aber ich möchte mehr schöne Fotos sehen. Das ist irgendwie bei mir so nachhaltig hängen geblieben. Vielleicht mal auch die Frage nochmal an die Runde. Wie ist es denn bei diesen Massen von Fotos eigentlich um die ästhetischen Fotos bestellt? Gerade die auch vielleicht mehr haben als nur eine Erinnerungsfunktion, sondern auch wirklich einen künstlerischen Anspruch. Gott, schwierige Frage.
Ich glaube, die Ästhetik hat sich ja auch anders entwickelt. Inzwischen ist ja gerade das Hässliche das neue Schick. Also insofern ist das dieser Begriff des Ästhetischen ja sehr relativ.
Bin mir nicht sicher, wenn ich in meinen Instagram gucke, dann ist es natürlich schon so, dass die Leute sich mehr freuen über eine niedliche Katze oder über einen Sonnenuntergang. Und dass vielleicht Fotografen wie William Eggleston, der gesagt hat, dass alles ein Motiv sein kann und dass vielleicht auch irgendeine hässliche Hinterhofecke sicherlich motivwürdig ist, vielleicht auf weniger Resonanz stößt als ein Regenbogenbild.
Ja, aber gerade du bist ja jemand, der sich gerne auch mal mit so einem fiesen Schnauzer dann da präsentiert. Also genau du arbeitest ja eigentlich ganz gerne mit dieser Hässlichkeit.
Man muss da einfach mal den Kontrapunkt setzen.
Aber das sind doch auch alles nur so Wellen, oder?
Was?
Also es ist nicht Schnauzer fotografieren, aber auch gerade das, was gerade gerne geguckt oder geklickt oder geliked wird. Oder vielleicht anders die Frage, worauf gibt's eigentlich mal mehr Reaktionen, so bei dem großen Schnappschuss, oder wo man sich denkt, so, wow, das ist jetzt ein sehr schönes, sehr ästhetisches Bild. Das kann man ja inzwischen auch messen durch die ganzen Gefällt-mirs.
Also bei mir ist das erfahrungsgemäß so gewesen, dass ich ein Bild poste bei Facebook und denke, da habe ich richtig viel Arbeit reingesteckt und das ist ein super Bild geworden. Man postet es und kriegt vielleicht irgendwie 4 Likes und freut sich schon darüber und dann macht man auf einer Raststätte ein Foto, wo dann ein LKW steht, auf der Plane steht Rolfes bringt's und ich stelle mich noch davor, poste das und auf einmal ist das mein Facebook gemessen erfolgreichstes Foto. Dann frage ich mich auch manchmal, was ich denn da eigentlich noch mache.
Ja, diesen Trend beobachte ich auch immer wieder.
Herr Pähler.
Ich glaube, wir könnten eigentlich noch eine Verlängerung dieser Sendung beantragen. Aber wenn ich das jetzt laut sage, schüttelt die Technik gegenüber den Kopf, glaube ich. Ja, sieht so aus. Schon wieder rum.
Es ist wieder rum. Wir werden jetzt zum Abschluss noch ein Gruppenfoto machen und das dann auf unsere Webseite stellen.
Auf jeden Fall.
Und wir bedanken uns an alle unsere Gäste in dieser Stunde, denn von euch haben wir wirklich sehr viel erfahren rund um das Thema Fotografie und Internet.
Vom Fotografen Christian Rolfes haben wir viel erfahren, unter anderem aber, dass bei seiner Arbeit als Fotograf gar nicht viel großer Unterschied ist zur Büroarbeit am Schreibtisch und dass das Internet allgegenwärtig ist.
Naja, ganz so kann man das jetzt auch nicht stehen lassen.
Wir müssen aber hier komprimiert am Ende das nochmal darstellen.
Da hätte ich auch was anderes genommen. Vom NRW-Forumsleiter Werner Lippert haben wir erfahren, dass soziale Netzwerke heute auch ein extrem wichtiger Weg sind, um die Besucher zu erreichen und mit ihnen verbunden zu bleiben.
Von der Profilagentin Kikska Nebraska haben wir erfahren, dass es beim perfekten Profilbild vor allem darauf ankommt, für welchen Zweck es gebraucht wird.
Vom Kommunikationswissenschaftler Professor Schelzke haben wir erfahren, dass digitale Bilder kommunizieren und analoge Bilder erinnern.
Vom Blogger und Instagram Power User Bosch haben wir erfahren, dass die Faszination von Instagram vor allem auch dem Vernetzungsgedanken geschuldet ist.
Von Ronny Henrichs haben wir erfahren, dass Fotos immer mobiler und hochauflösender werden.
Ja, und damit geht der heutige Online-Talk schon wieder seinem Ende entgegen. Wir hören uns dann zu welchem Thema auch immer, wieder am vierten Samstag im Monat Oktober. Das ist dann der 27.10. zu gewohnter Zeit hier bei D-Radio Wissen.
Und bis dahin wünschen wir euch eine digitale Zeit.